Ist. Ja, vielen Dank, Herr Möhm. Also es sind immer noch Plätze hier frei. Da vorne sehe ich noch zwei, irgendwo da am Horizont. Und da kann also auf jeden Fall gerne noch jemand hin. Müsst gar nicht irgendwie da draußen stehen. Ja, mir fällt gerade ein, ich habe mal mit Ferry zusammen gepredigt. Das war schrecklich. Wir waren sogar zu dritt. Beide eine schlechte Erinnerung. Der Bob war auch noch dabei. Und wir haben zu dritt also ein Finanzseminar gehalten und es waren zwei Leute da. Ich war auch nicht darauf vorbereitet. Und das war, glaube ich, also das schlecht besuchteste Ding, das ich also jemals gemacht habe. Das erste Mal, dass mehr Leute auf der Bühne als vor der Bühne waren. Aber es ist ja gut, dass das bei der Landeskirche nicht so war und dass doch viele Leute da waren und nicht vier, wie ich zuerst gehört habe. Da muss ich jedenfalls gerade dran denken. Ja, ich letztes Mal habe ich gepredigt über die Liebe am Moore. Nettes Thema. Und es ging um die Liebe des Menschen und die unsere Liebe, die wir haben, anderen Menschen gegenüber. Und es ging darum, dass Liebe nicht was Theoretisches ist und dass Liebe auch nicht bloß irgendwie ein Lippenbekenntnis sein darf. Dass es viele Leute gibt, die sich irgendwie was vormachen, die sagen, ich liebe dich und ich liebe Gott und ich liebe die Welt und ich liebe die Gemeinde und ich liebe die Bibel. Aber man merkt eigentlich, dass das überhaupt nicht stimmt und dass irgendwie ihre Taten nicht mit ihren Worten übereinstimmen und dass unsere Liebe daran erkannt werden kann, dass sie aktiv ist. Dass es also nicht bloß irgendwie eine Liebe ist, die redet, sondern dass es eine Liebe ist, die etwas tut. Und das ist eigentlich die Art von Liebe, die Gott uns anrät oder wo Gott sagt, hey, so muss die Liebe sein. Wo Gott irgendwie auch selber meinte, dass es nicht reicht, irgendwie einfach nur mit dem Mund zu lieben und einfach nur irgendwie etwas zu sagen, sondern dass es nötig ist, dass die Liebe tatsächlich auch in Aktion tritt und dass irgendwie etwas Fassbares, Fühlbares daraus wird. Weil dass es eine tätige Liebe ist und dass wir als Christen etwas machen sollen, wenn wir die Liebe Gottes irgendwie empfangen haben, dass es eigentlich irgendwie ganz klar ist, dass es dann weitergeht, irgendwie, dass der Bruder und die Schwester geliebt wird und dass die ganze Welt geliebt wird und dass diese Liebe immer etwas Tätliches ist. Und wir haben am Sonntag gebetet, das war irgendwie eine sehr schöne Gebetszeit, und zwar hatte der Wolfgang irgendwie einen Artikel gelesen in der Zeitung, da ging es darum, dass irgendwie im Bergischen Land auch so viel Kriminalität an Schulen ist und dass da irgendwie das wohl richtig fürchterlich abgeht teilweise. Weiß nicht irgendwie, ob ihr da ähnliche Erfahrungen gemacht habt oder ob eure Schulen davon noch verschont geblieben sind, aber es scheint jedenfalls schon richtig heftig zu sein. War ganz interessant, wir hatten vorher irgendwie darüber im Auto geredet, Alex hatte irgendwo auch was im Radio gehört, dass da irgendwie so eine Berliner Schule, dass es da irgendwie so krass ist, dass die Lehrer sich bloß noch trauen, irgendwie verbotenerweise ein Handy mit in die Klasse zu nehmen, weil sie ohne Handy irgendwie nicht um Hilfe rufen könnten und da wohl so oft irgendwie einen auf die Fresse gekriegt haben, dass man sich irgendwie einfach nicht mehr traut. Und dass da jetzt mittlerweile irgendwie Polizeischutz ist und da irgendwie Bullen irgendwie auf den Gängen patrouillieren und in die Klassen reingucken, also irgendwie richtig im Ausnahmezustand. Und dass es wohl irgendwie etwas ist, was relativ häufig vorkommt, also irgendwie, dass Gewalt irgendwie immer exzessiver wird und irgendwie immer mehr um sich greift und halt auch irgendwie immer mehr in Schulen ist. Und wir haben dafür gebetet und das war echt irgendwie so ein Moment, irgendwie, wo man gemerkt hat, dass auch was vom Heiligen Geist greift. Oft ist das ja so in einer Gebetsgemeinschaft, irgendwie dann betet irgendwie der das Gebetsanliegen hat und nach einer halben Stunde Schweigen sagt dann irgendwie der Pastor Amen. Und da war das überhaupt nicht so, sondern das ging irgendwie richtig rund. Irgendwie, es hat fast jeder irgendwie im Raum gebetet und man hat echt gemerkt, dass eine Intensität irgendwie einfach da war. Und dass das so ein Anliegen war, das uns auf dem Herzen gelegen hat und wo ich auch echt glaube, irgendwie, dass Gott das irgendwie auf dem Herzen liegt und dass Gott irgendwie das sieht, irgendwie was abgeht irgendwie um uns herum und in unseren Städten und dass Gott das scheiße findet. Und jedenfalls ist irgendwann in dieser Gebetsgemeinschaft irgendwie ein Satz gefallen. Irgendjemand sagte, Gebet kann die Welt verändern. Und ich merkte sofort, wie das in meinem Herz fällt. Und ich dachte, genau, ja, das stimmt. Wie Gebet kann die Welt verändern. Und man hat ja gleich viele Bilder irgendwie da vor Augen. Irgendwie Filme, die man mal gesehen hat, Predigten, die man gehört hat, wo Leute irgendwie angefangen haben zu beten. Und erst war es eine kleine Gruppe. Und dann wurden es immer mehr Leute. Und dann wurde die ganze Stadt verändert oder das Dorf oder das Land oder keine Ahnung was. Und Gott hat richtig irgendwie gewirkt. Und man merkte mir, dass da irgendwie etwas bei ist, dass Gebet eine Kraft hat und das Gebet wirklich etwas verändern kann. Oder irgendwie am Ende der DDR, wo irgendwie die Friedensgebete irgendwie immer mehr übergequollen sind, irgendwie wo aus 20 Leuten, die sich in der Kirche getroffen haben, Hunderte und Tausende geworden sind und Demonstrationen irgendwie daraus geworden sind. Und das irgendwie nochmal irgendwie einiges dazu beigetragen hat, irgendwie, dass dieses Staatssystem dann irgendwie zum Ende gekommen ist, wo ich wirklich glaube, irgendwie, dass es auch etwas damit zu tun hat, irgendwie, dass Leute sich hingesetzt haben und gebetet haben und treu über Jahre hinweg irgendwie immer wieder irgendwie Gott bestürmt haben. Und dass Gott irgendwann wirklich gehandelt hat und dass etwas passiert ist. Also ja, auf jeden Fall, irgendwie Gebet kann verändern, Gebet kann irgendwie eine Gesellschaft verändern. Aber auf der anderen Seite, das war fast gleichzeitig, kam irgendwie in mir auch irgendwie sowas hoch, was sagte, nö, das stimmt nicht. Gebet kann zumindest alleine eigentlich nicht so viel bewirken. Und eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass Gebet alleine es bewirken kann, dass wirklich eine Gesellschaft verändert wird. Und ich habe dann irgendwie die ganze Woche eigentlich noch drüber nachgedacht, weil das irgendwie immer wieder kam. Es ist ja eigentlich so ein innerer Widerspruch, ne, dass ich auf der einen Seite gesagt habe, auf jeden Fall 100%, Gebet kann irgendwie alles verändern. Und auf der anderen Seite, nee, eigentlich nicht. Irgendwie Gebet alleine reicht nicht aus. Da muss irgendwie noch etwas zukommen. Und ich hoffe, dass das jetzt irgendwie für keinen irgendwie gotteslästerlich klingt, wenn ich sage irgendwie, dass ich eigentlich wirklich glaube, dass Gebet nur die halbe Miete ist und dass noch irgendwie mehr dazukommen muss. Dass Gebet sicherlich irgendwie eine Kraft ist, aber dass Gebet irgendwie auch vielleicht in erster Linie eine Kraft ist, die sich an uns selber richtet, wo wir selber irgendwie wieder Kraft bekommen und selber irgendwie gesendet werden und dass irgendwie zum Gebet noch irgendwie die Tat hinzukommen muss, dass wir bereit sein müssen, Gottes Reich zu bauen, dass wir bereit sein müssen, das, was Gott uns gegeben hat, anderen Leuten weiterzugeben, in andere Menschen hinein zu investieren, Gottes Reich bauen, mit Menschen reden und so weiter. Also dass es nicht reicht, irgendwie einfach immer nur für Sachen zu beten, sondern dass es nötig ist, auch mit anzupacken. Und mir kommt das so vor, als ob irgendwie Christen, zumindest in unserer Generation, da manchmal so ein bisschen übergeistlich sind. Dass wir sehen, dass irgendetwas schief läuft und wir dann ins Gebet gehen und vielleicht noch einen Gebetskreis gründen und wir dafür beten und dafür beten und dafür beten, dass irgendwann mal jemand kommt, der da etwas ändert und damit nicht ganz so die Erfolge erzielen, die wir gerne erzielen wollen, weil einfach mir etwas fehlt. Weil es nicht ausreicht, irgendwie immer nur dafür zu beten, dass irgendwann mal irgendjemand etwas macht, sondern weil es auch sein kann, irgendwie, dass, wenn Gott uns etwas zeigt, was schief läuft, dass das gleichzeitig ein Auftrag an uns ist, nicht nur dafür zu beten, sondern wirklich Hand anzulegen und etwas zu machen. Und ich möchte predigen über eine sehr bekannte Stelle aus dem Matthäus-Evangelium. Das Ende von Matthäus 9 ist das. Und nachher gibt es noch einen Vers aus dem Römer-Evangelium. Römer 15, einer hat's gemerkt, Halleluja, ungefähr 16. Matthäus 9, 35. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Das sind so Bilder, die ich echt super gut mir vorstellen kann und wo ich echt jedes Mal nicht begeistert bin, wenn ich irgendwie sowas lese und darüber bete. Wo ich mir einfach das von meinem inneren Auge sehe, wie Jesus überall rumgezogen ist und überall, wo er war, Gutes getan hat. Und seine 12 Jünger waren dabei und mit der Zeit sind sie selber auch da reingewachsen, konnten auch mal eine Predigt halten, konnten auch mal irgendwie einen kleineren Dämon austreiben, haben auch mal irgendwie es hingekriegt, Kopfschmerzen wegzubeten. Aber immer wenn Jesus irgendwie da war, hat man gemerkt, da passiert etwas. Da ist immer irgendwie Reich Gottes in Aktion gekommen. Jesus hat immer irgendwie gepredigt, hat immer Kranke geheilt, hat immer Menschen irgendwie etwas Gutes getan. Und überall, wo er war, ist es nachher Menschen besser gegangen als vorher. Und ich stelle mir das vor, irgendwie als so ein wirklich super gesegneter Dienst, den er da gehabt hat als Reiseprediger und überall waren Menschenmassen, die auf ihn gewartet haben. Und ich denke, er war sehr beliebt im Volk, außer natürlich bei den religiösen Spießer, die fanden ihn total scheiße. Aber irgendwie das Volk fand ihn richtig super und alle haben sich drauf gefreut, irgendwie wenn Jesus in die Stadt gekommen ist, irgendwie dann konnte man da hingehen und kriegte wirklich etwas für sein Leben und hat Veränderung erfahren und es hat jedem, der da gewesen ist, wirklich gut getan. Und so zieht Jesus also durch die Lande und irgendwann scheint das wie so ein Bruch in seinem Dienst gewesen zu sein. Irgendwann kommt er in der Stadt und er sieht, da sind Menschen, Massen, die auf ihn warten. Und vielleicht hat er die ganze Woche schon gepredigt und geheilt und alles Mögliche getan. Und jetzt kommt er in diese Stadt und da sind Tausende, vielleicht Zehntausende von Menschen, die auf ihn warten. Und mir kommt das in der Geschichte so vor, als ob er auf einmal sehen würde, wow, es gibt richtig viele Menschen. Und vielleicht hat er vorher irgendwie so seinen Dienst gesehen und gesehen, wie was alles geht. Und jetzt auf einmal sieht er, dass da ein Heer ist von Menschen, irgendwie, dass es schwarz ist von Menschen da. Und er merkt auf einmal vielleicht zum ersten Mal irgendwie in seinem Dienst, das, was ich mache, das greift schon fast zu kurz. Es gibt so viele Menschen irgendwie in meiner Umgebung, es gibt so viele Menschen irgendwie dann auch noch auf der Welt und wir sind so viele Leute und jeder von denen hat ein Bedürfnis. Viele von denen sind krank, viele von denen geht's richtig schlecht und das sind so viele Menschen, denen kann ich alleine gar nicht dienen. Ich denke, er wird gewusst haben, dass seine Zeit ausläuft. Das war noch relativ am Anfang seines Dienstes, aber er wusste irgendwie, dass er auf dem Weg irgendwie zum Kreuz ist. Er wusste irgendwie, dass sein Hauptauftrag sein wird, da für die Sünden der Welt zu sterben. Und vielleicht ist ihm das auf einmal echt klar geworden, ich kann gar nicht alle Menschen mit meinem Vater im Himmel bekannt machen. Es sind so viele Menschen, ich kann nicht irgendwie zu jedem predigen, ich kann nicht irgendwie mit jedem beten, ich kann nicht jedem die Hand auflegen. Und vielleicht hat er irgendwie in dem Moment das irgendwie so richtig realisiert oder ist ihm richtig klar geworden, dass es viel Not gibt auf der Welt, dass vieles scheiße läuft, dass es nicht nur ein paar hundert oder ein paar tausend Leute sind, denen es schlecht geht, sondern dass es Millionen sind. Vielleicht hat er eine Vision gehabt, irgendwie, die noch größer war irgendwie als diese paar tausend Menschen. Vielleicht hat er auf einmal blitzartig die ganze Welt gesehen und es ist ihm klar geworden, es sind Millionen, vielleicht Milliarden Menschen, damals schon, weiß ich nicht genau, denen es schlecht geht und denen man das Reich Gottes nahe bringen müsste. Und das kann ich alleine überhaupt nicht schaffen. Und es steht da, dass Jesus von Mitleid bewegt war. Und ich habe das mal im Griechischen nachgeguckt. Das ist ein Wort, das ist irre schwer. Das kann man nur als Grieche aussprechen. Das versuche ich also gar nicht erst. Aber das ist irgendwie ein Mitleid von einer ganz besonderen Qualität. Das hat was mit Magen zu tun. Das ist so ein Wort, das kann man auch übersetzen mit, es hat sich ihm der Magen umgedreht, als er das gesehen hat. Er hat diese Leute gesehen, er hat das Elend gesehen. Und das war, als ob ihm irgendwie so ein Bodybuilder irgendwie die Faust in den Magen gerammt hätte. Das hat ihm richtig wehgetan. Und es war nicht irgendwie so ein entspanntes Mitleid, das sagt, ach du Armer, ja, das ist ja schade, lass uns einen Jasmintee trinken und kommst schon wieder drüber weg. Sondern das war echt so ein richtig körperlich spürbares Mitleid, das er über diese Welt empfunden hatte und über die Menschen, die da waren. Und es hat ihn richtig, richtig fertig gemacht. Und seine erste Reaktion, das erste, was er in dieser Situation dann macht, ist, ruft seine Jünger zusammen und sagt, betet, dass der Herr der Ernte, nämlich Gott, Arbeiter in die Ernte hinaussendet. Und ich glaube, das spricht nicht in erster Linie von so einer Seelenernte, dass sich 1000 Milliarden Menschen bekehren und Christen werden, sondern ich glaube, das spricht in erster Linie davon, dass er diese Not gesehen hat und dass es wie so ein Ernteauftrag war. Ernte ist ein fürchterlich harter Knochenjob, irgendwie wo richtig gearbeitet und geplockert und geschwitzt wird und keiner irgendwie sein T-Shirt anlassen kann. Und irgendwie, ich glaube, er hat das gesehen und das war irgendwie das Bild, wie was er da benutzt hat, irgendwie, um zu zeigen, wie das es wirklich hart ist, wie was da auf die Leute zukommt. Und er sagt, jetzt lasst uns echt zusammen beten. Lasst uns dafür beten, dass Gott selber Arbeiter schickt und wir damit diese Aufgabe bewältigt werden kann. Und komischerweise hören die meisten Christen an der Stelle auf zu lesen. Und ich denke, das ist eine Sache, die wir kennen. Also ich vermute mal irgendwie, dass keiner, der mit Jesus unterwegs ist, nicht irgendwie dieses Gefühl kennt, irgendwie, dass man manchmal irgendwie eine Situation sieht oder dass man Menschen sieht und das geht einem nicht mehr auf den Kopf. Das ist irgendwie etwas, was einem richtig wehtut. Irgendwie man sieht da irgendwie ein Leid, man sieht irgendjemanden, dem es echt schlecht geht und man kann da nicht einfach irgendwie wieder zur Tagesordnung übergehen, sondern da ist etwas, irgendwie das macht einen richtig fertig. Gibt natürlich sicherlich irgendwie ein paar Leute, die irgendwie überhaupt keine Gefühle haben und die gar nichts merken und sowas, aber das werden echt die Ausnahme sein. Ich glaube, die meisten Menschen haben ein Empfinden dafür, dass Dinge schieflaufen und die meisten Menschen haben auch irgendwie so ein ganz natürliches Mitleid, irgendwie, wenn sie jemanden sehen, der leidet und wie das es nicht an uns vorbeigeht. Und gerade da Leute, die sensibel sind für Jesus, die nah wie am Herzen Gottes leben, bei denen ist das nochmal viel, viel intensiver, irgendwie, dass man einfach dieses Mitleid Gottes merkt, dem sich irgendwie der Magen zusammenzieht, wenn er Leute leiden sieht, der sich völlig irgendwie solidarisch macht, irgendwie mit der Not irgendwie der Welt, der es schrecklich findet, wenn es Menschen schlecht geht. Ich glaube, wenn man nah an Jesus dran ist, dann merkt man das. Und oft geht uns das so, dass wir dann an diese Stelle denken, die ja auch jeder schon 10.000 Mal gehört hat, und dass wir dann zuerst einmal irgendwie dafür beten. Und dann sieht man irgendwie jemanden im Bus, irgendwie den Scheiße geht, und das Erste ist, ach Jesus, mach doch bitte, dass der mal irgendjemanden trifft, der ihm hilft, dass es ihm gut geht. Sende Arbeiter in die Ernte und machen wir, dass dem Menschen geholfen wird. Oder man sieht irgendwie, keine Ahnung, man kommt in die Gemeinde und es ist total dreckig und man sieht irgendwie, dass das ein Missstand ist und betet natürlich erstmal irgendwie ganz reflexartig dafür. Mach doch, dass mal irgendjemand Bock hat, irgendwie die Gemeinde zu putzen, Herr. Oder man sieht, keine Ahnung was, irgendwie Leute irgendwie in der dritten Welt und man betet irgendwie, dass doch Gott das Herz von irgendeinem Millionär endlich mal irgendwie bewegt, dass der da irgendwie 1.000 Millionen Euro hinspendet, damit es denen irgendwie besser geht. Und es ist echt so ein Reflex geworden, den wir als Christen haben. Wir sehen Not, wir beten, Herr, sende irgendjemanden, der irgendwann etwas tut. Und dabei ist es vielleicht ganz anders. Vielleicht will Gott ja uns senden. Und vielleicht ist das ja auch wieder irgendwie so ein total dämliches Spiel eigentlich, dass da irgendwie so über die ganze Welt verteilt geht. Dass wir irgendwie eine Not sehen und dann bitten wir, Herr, irgendwie macht doch irgendwie, dass irgendjemand da was dran macht. Und dann findet Gott irgendjemand, der gerade betet und dafür offen ist und zeigt dem diese Not, in der Hoffnung, hoffnungsvollen Erwartung, dass er vielleicht was tut, und der betet dann auch, irgendwie, Herr, mach doch, dass irgendjemand da was dran macht, irgendwie an dem, was ich da sehe, und der fängt den Ball auch auf und gibt ihn auch weiter und sagt, Herr, sende Arbeiter in deine Ernte, und das ist wie so ein fieser Kettenbrief, den man so im Internet kriegt, den keiner gerne haben möchte, irgendwie das Ding macht man auf, und das ist wie eine Klette, und man schiebt das am besten irgendwie gleich weiter, und es ist total ätzend, diesen Auftrag Gottes zu spüren, und man betet irgendwie sofort, mach doch, dass irgendjemand das macht, was ich gerade sehe. Und wenn man darüber predigt, oder ich schätze auch, wenn man das hört, dann wird einem das wahrscheinlich absurd vorkommen. Und man wird sich wahrscheinlich auch fragen, ja, hey, das kann doch gar nicht sein. Was ist denn das für eine Denke, die wir manchmal haben? Aber ich glaube, dass es genau so ist. Und ich weiß, dass mir das so geht. Und ich glaube, wenn wir ganz ehrlich miteinander reden würden, Hand aufs Herz, würde wahrscheinlich jeder von euch sagen, so ja, da fallen mir auch gerade noch 200.000 Situationen aus der letzten Woche ein, wo mir das genauso gegangen ist. Und das ist ganz sicher irgendwie eine Denkweise, die wir alle haben. Und dann geht's weiter. Und gemeinerweise hat hier jemand einen Kapitelbruch gemacht. Aber wir müssen uns vorstellen, dass Matthäus ja nicht ein Buch geschrieben hat und das in Kapitel und Verse eingeteilt hat, sondern Matthäus hat vielleicht so eine Art Brief geschrieben und das war ein durchgängiger Text. Und also nach Vers 38 bittet also den Herrn der Ernte Arbeiter für seine Ernte auszusenden, geht's weiter mit 10 Vers 1. Dann, also im gleichen Moment, rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Die Namen der 12 Apostel sind, dann werden die alle aufgezählt, und dann heißt es, diese 12 sandte Jesus aus und gebot ihnen, geht nicht zu den Heiden, betretet keine Stadt der Samariter, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels, geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Also abgefahren, ne? Also Jesus hat gar nicht gesagt, ja Leute, jetzt betet mal, dass der Herr Arbeiter sendet und jetzt fassen wir uns mal irgendwie alle an der Hand und singen irgendwie noch einen kleinen Kanon zusammen und dann wollen wir mal so richtig heftig den Herrn der Ernte die nächste halbe Stunde irgendwie bestürmen, dass er übernatürlich Erntearbeiter vom Himmel sendet, sondern Jesus hat das kurz gesagt, die haben noch nicht mal gebetet und dann sofort, Herr Leute, Hände aufgelegt, ihr habt die Kraft empfangen und jetzt geht los und macht den Job. Und ich glaube, dass es für uns eigentlich genau das Gleiche ist. Und was ich hieraus irgendwie sehe, ist, dass der gleiche Jesus, der gesagt hat, betet für Arbeiter, hat auch gesagt, jetzt geht los und arbeitet. Und der gleiche Jesus, der uns irgendwie eine Not zeigt und wir fangen an zu beten, der gibt uns nicht nur den Auftrag zu beten, sondern der gibt uns auch den Auftrag, geh los und mach etwas daran. Und ich glaube, dass immer irgendwie beides zusammengehört. Und dass es oft so ist, irgendwie, dass Gott uns wirklich etwas zeigt, was schief läuft, und dass es einen Auftrag enthält, dass da sicher der Auftrag ist zu beten, aber dass ganz sicher auch der Auftrag da ist zu handeln. Und wenn ich das irgendwie zu Ende denke, dann heißt das, dass es nicht reicht, irgendwie für eine Sache zu beten, wenn wir nicht gleichzeitig offen sind, dagegen zu handeln. Und dass es nur die halbe Miete ist, Gott irgendwie zu bitten, dass Gewalt an Schulen aufhört, wenn wir nicht gleichzeitig bereit sind, Zivilcourage zu entwickeln und bei einer Schlägerei dazwischen zu gehen. Und dass es nicht reicht, irgendwie Gott zu bitten, sein Reich zu bauen, wenn wir nicht gleichzeitig bereit sind, Zement in den Rücken zu kriegen und seinen Namen zu bekennen, wenn uns irgendjemand fragt. Und dass es nicht reicht, irgendwie dafür zu bitten, irgendwie Gott dafür zu bitten, dass die Miete immer zusammenkommt, wenn man nicht gleichzeitig bereit ist, Geld zu geben. Und dass einfach immer alles beides zusammenkommen muss, irgendwie, dass das Gebet da sein muss, aber dass auch irgendwie die Tat da sein muss oder wenigstens der Wunsch da sein muss, sich selber senden zu lassen. Und ich glaube, dass jeder von uns Kraft hat, das Reich Gottes auszubreiten. Du hast es sicherlich nicht so erlebt wie die Jünger, wie dass Jesus selber dir die Hand aufgelegt hat. Aber hey, wir haben den gleichen Heiligen Geist, den die Jünger hatten. Wir haben den gleichen Heiligen Geist, sogar den Jesus hatte. Wir haben die gleiche Kraftausrüstung eigentlich. Und vielleicht glaubst du das nicht und vielleicht hast du das noch nicht gemerkt, aber eigentlich ist genau irgendwie das Biblische, dass wenn der Heilige Geist in unserem Leben ist, und ich gehe mal bei jedem davon aus, dass das so ist, dann ist es möglich, irgendwie Reich Gottes zu bauen. Und wenn du es vielleicht noch nie erlebt hast, dann können wir gleich gerne für dich beten, irgendwie so wie Ferry das da gerade in seinem Zeugnis schon gesagt hatte, wir können gerne irgendwie dafür beten, irgendwie, dass da eine übernatürliche Salbung oder wie auch immer man das nennen will, kommt und dass irgendwie diese Kraft in deinem Leben ist. Aber dann ist es auch ganz klar, dass wir einen Auftrag haben, der nicht nur sich im Gebet beschränkt, sondern der tätig sein muss. Kurz drauf hat Paulus einen Brief geschrieben. Das heißt kurz drauf, das ist, weiß nicht, 30, 40 Jahre weiter hinten. Und zwar im Römerbrief. Und Paulus ist ja jemand gewesen, der eigentlich sein Leben eingesetzt hat, um das Evangelium auszubreiten. Und der in vielen Ländern und Städten gewesen ist, der zigtausend Kilometer zu Fuß gegangen ist, um irgendwo noch eine Stadt zu finden, wo noch niemand irgendwie gepredigt hat. Und der dann dahin gegangen ist und eine Gemeinde gebaut hat und der viele Gemeinden betreut hat. Und dem es unheimlich wichtig war, irgendwie, dass Menschen das Evangelium hören. Und der alles irgendwie daran gesetzt hat, dass das Reich Gottes sich ausbreitet. Und der hat uns ein kleines Geheimnis verraten, nämlich drei Möglichkeiten, Menschen zu erreichen. Römer 15, Abvers 17. In Christus Jesus kann ich mich also vor Gott rühmen, denn ich wage nur von dem zu reden, was Christus, um die Heiden zum Gehorsam zu führen, durch mich in Wort und Tat bewirkt hat, in der Kraft von Zeichen und Wundern, in der Kraft des Geistes Gottes. Das sind drei Sachen, die er sagt. Das eine, was Menschen überzeugen wird, Zeichen und Wunder, die Kraft Gottes. Ich meine, ist ja klar, wenn Tote auferstehen, dann wundern sich zumindest die meisten Leute. Und einige von denen werden dann wahrscheinlich auch glauben, dass das wirklich etwas mit dem Gott zu tun hat, von dem man gerade geredet hat. Aber das ist nicht alles, sondern das ist bloß ein Drittel von dem, was Paulus sagt. Und er sagt auch, wie das Wort ist wichtig, also dass man Menschen wie die Bibel nahe bringt. Da ist jede Form von Predigen drin, also sowohl das Predigen jetzt von der vorne, von der Kanzel, als auch irgendwie, wenn du mit einem Kollegen irgendwie im Film warst, im Kino und nachher sitzt du bei McDonald's und das Gespräch kommt irgendwie auf Jesus, weil da mal wieder so eine Messias-Figur drin war, wie in jedem zweiten Hollywood-Film. Und die redet einfach wieder drüber und du sagst ihm, was in der Bibel steht da drüber. Das ist auch irgendwie das Wort weitergeben. Oder in der Seelsorge, wenn man jemanden hilft, irgendwie das anzunehmen, was Gott über ihn sagt, wo es ihm vielleicht schwerfällt, auch das ist irgendwie das Wort weitergeben. Und das ist irgendwie dieses andere Drittel, dass wir Menschen irgendwie helfen mit dem Wort Gottes. Und das Dritte, was er sagt, ist Taten. Und Taten, finde ich, ist so alles irgendwie, was in Menschen hinein investiert. Taten ist alles irgendwie, was tätige Hilfe ist, was einfach mal mit anpacken ist oder was einfach mal zuhören ist, wenn es einem schlecht geht, was vielleicht einfach mal irgendwie was ganz Praktisches ist, irgendwie keine Ahnung, Müll aufsammeln auf dem Parkplatz, alles irgendwie, was dazu angetan ist, irgendwie andere Menschen zu segnen, irgendwie ein angenehmes Umfeld zu schaffen, das sind Taten. Und ich glaube, dass der Welt um uns herum wahrscheinlich mindestens zwei Drittel fehlen. Und sie deswegen so wenig auf das hören, was wir sagen. Ich meine, reden tun wir alle irgendwie viel und ich glaube, es ist allgemein bekannt irgendwie, was die Botschaft des Christentums ist und jeder hat in Deutschland zumindest mal was von Jesus Christus gehört. Aber ich glaube, dass vielen die Taten fehlen. Dass es vielfach irgendwie so ist, dass man zwar hört, irgendwie, dass Christen irgendwie da sind und die Welt lieben, aber dass man wenig irgendwie Praktisches sieht, dass man wenig in der Umsetzung merkt und dass die Welt sich danach sehnt, dass das, was wir sagen, dass es in unserem eigenen Leben sichtbar ist und dass wir es umsetzen und dass wir ganz praktisch irgendwie zu Werke gehen und Taten sprechen lassen statt Worten. Und ich will das nicht nur irgendwie auf die Welt beziehen, nicht nur irgendwie das da draußen, sondern ich glaube, man kann auch innen drin, also auch in der Gemeinde drin, vieles sehen, was nicht läuft, vieles sehen, wo es Menschen schlecht geht, viel Not irgendwie sehen. Da muss man gar nicht irgendwie weit gucken. Und ich denke, es ist der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, nicht nur irgendwie dafür zu beten, sondern bereit zu sein, dass wir unser Leben niederlegen und da hinein investieren, wo Lücken sind, wo irgendwie noch was nicht in Ordnung ist. Und aus dem, was Gott uns gegeben hat, da hinein zu investieren, dass es Menschen besser geht und dass generell Gottes Reich in dieser Welt sich ausbreitet. Amen. Harte Worte schon zum zweiten Mal hintereinander. Aber es ist ja, glaube ich, gut, wenn das Wort Gottes uns herausfordert. Es ist gut, wenn man irgendwie nicht mehr immer nur im gleichen Trott drin sein kann, sondern wenn Gott uns irgendwie darauf aufmerksam macht, wenn wir, dass da noch etwas fehlt, noch ein Aspekt in unserem Leben fehlt. Und ich würde einfach gerne irgendwie dafür beten, dass Gottes Geist, dass er jetzt in uns lebendig macht und dass er uns hilft, das auch umzusetzen. Und währenddessen kann ja schon mal die Band nach vorne kommen und dann wollen wir gleich noch Gott anbeten. Jesus, ich danke dir für deine große Liebe. Ich danke dir für echt viel Zuspruch, den ich durch dein Wort erfahre. Ja, aber ich danke dir auch, dass du uns herausforderst. Und ich danke dir, dass wir Leute sind, die mit dir zusammenarbeiten. Ich danke, dass wir Gottes Mitarbeiter sind. Ja, und dass wir etwas haben, was wir weitergeben können. Jesus, ich danke dir, dass du nicht irgendwie Erntearbeiter vom Himmel fallen lässt. Ich danke dir, dass du nicht alles irgendwie übernatürlich regelst, sondern dass du mit uns zusammenarbeiten möchtest. Und ich bitte dich, dass du unser Herz veränderst, dass du uns ein Herz gibst, das weich ist irgendwie für die Not. Ich bitte dich, dass wir keine Leute sind, die sich abwenden, sondern dass wir deinen Auftrag wahrnehmen und ernst nehmen. Und dass wir danach handeln. Und ich sehne mich echt danach, um die Liebe, die du mir gegeben hast, weiterzugeben. Jesus, ich sagte das für mein eigenes Leben, Gott. Ich will nicht mehr billig beten. Ich will nicht mehr Verantwortung delegieren. Ich will nicht mehr Verantwortung auf dich abschieben oder hoffen, dass du jemand anders sendest. Sondern Jesus, ich bin hier und ich bitte dich, sende mich, wenn irgendwo was ist. Und Herr, du siehst unsere Gemeinde hier. Und ich bitte dich genau das Gleiche. Ich bitte dich, sende uns. Bitte, du schreibst uns aufs Herz, ja. Öffne uns die Augen und lass uns gehen.